Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und ich freue mich riesig, dass ihr wieder am Start seid. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch unseren heutigen Partner vorstellen, nämlich Bristol Myers Squibb. Mit der Initiative Aussprechen, was bewegt, setzt sich das forschende Pharmaunternehmen dafür ein, dass PatientInnen mit einer chronischen oder schweren Erkrankung offen mit ihrem Umfeld über die damit verbundenen Ängste, Sorgen, aber auch Hoffnungen und Bedürfnisse sprechen können. Denn vielen fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn es um die eigene Krankheit, deren Symptome und die damit verbundenen Beeinträchtigungen geht. Doch gerade ein offener Austausch kann dabei helfen, Verständnis zu schaffen und selbstbestimmter mit einer Krankheit zu leben. Die Initiative bietet Gesprächsimpulse, Tipps und Unterstützung, etwa für Arztgespräche, den Umgang mit belastenden Emotionen oder die Kommunikation im Alltag. Ihr Ziel ist es, Betroffenen Mut zu machen, sich zu öffnen, Hilfe anzunehmen und ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit der Erkrankung zu führen. Unter bms.com/de/awb oder unter dem Hashtag Aussprechen, was bewegt auf Instagram findet ihr alle Infos. Den Link packe ich euch natürlich auch in die Shownotes und ich würde euch von Herzen empfehlen, das unbedingt mal auszuchecken und euch die Infos anzugucken. Auch in der heutigen Folge sprechen wir über offene Kommunikation. Gemeinsam mit Dr. Yael Adler spreche ich darüber, was eine gute Arzt-Patient-Beziehung ausmacht. In ihrem Buch »Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen« zeigt die Dermatologin, warum Gespräche in der Medizin aneinander vorbeigehen können, wie Missverständnisse entstehen und was beide Seiten tun können, um sich wirklich zu verstehen. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit chronischen oder schweren Erkrankungen. Ich hoffe, ihr nehmt aus dem Gespräch genauso viele wertvolle Impulse mit wie ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Yael, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo Tino, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's?
Gut. Ich bin begeistert, dass du eins meiner Lieblingsthemen, also meiner, sagen wir mal, Herzensthemen aufgreifen wirst. Ich bin da sehr gerührt darüber.
Ja, ich freue mich auch ganz doll und ich würde sagen, wir steigen auch direkt rein, weil ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben. Wir wollen heute über die Beziehung zwischen Ärztin und Patientin sprechen und die erste Frage, die man da natürlich stellen sollte, ist, warum ist diese Beziehung denn so wichtig?
Im Grunde ist es eine sehr enge, sehr intime Beziehung. Zumindest ist das für den Patienten so, weil der ja ganz schön viel über sich erzählt und offenbaren muss, will, sollte, damit der Weg der Heilung gelingen kann. Man kann es fast vergleichen mit einer Liebesbeziehung, natürlich ohne den libidinösen Anteil. Aber wenn diese Patienten-Arzt- oder Arzt-Patienten-Beziehung gelingt, dann wird Vertrauen geschaffen, dann wird Stress abgebaut und dann kann man einen Weg gemeinsam gehen. Man begleitet als Arzt seinen Patienten ja im besten Fall und dann ist die Heilung viel greifbarer und es passieren weniger Fehler.
Ja, in einem anderen Interview hast du auch gesagt, dass ein gutes Verhältnis fast wichtiger ist als Medikament, also sogar bei oder vor allem bei chronischen Erkrankungen ist es eher das Gespräch, was den Lebensstil verändern kann, ne?
Ich bin ja als Ärztin selber in der Praxis tagtäglich mit Patienten mit leichteren und schwereren Erkrankungen zugange und mir fällt auf, dass die Gesundheitskompetenz eben oft nicht da ist, Körperwissen fehlt und es sind ja keine dummen Menschen, aber es ist ja auch eine Frage, wie wurde das beigebracht in Kindergarten, Schule, im Elternhaus, in der Gesellschaft? Und es fehlt sehr oft Wissen, es sind oft viele Mythen und falsche Versprechen auch oder sagen wir mal Theorien unterwegs, auch in den sozialen Medien. Menschen bilden sich auf unterschiedlichen Wegen oder versuchen das. Und es ist wichtig, erstmal dafür zu sorgen, dass der Mensch, der gerade mit seiner Gesundheit umgehen muss, mit seiner Krankheit umgehen muss, erstmal versteht, wie funktioniert der Körper, was kann ich selber tun, was kann aber auch zu einer Verschlechterung führen. Und das geht nur über eine Art, ja, über eine Kommunikation, die aber kein Dozieren ist. Ja, Dozieren ist ja nicht kommunizieren. Und das ist die große Kunst und das große Geheimnis.
Das scheitert aber immer wieder, ne? Das klingt alles so wunderbar, aber im Alltag der Medizin ist das oft nicht umsetzbar. Warum ist das denn so?
Wir wissen alle, dass es zum einen erstmal schwer ist, einen Termin zu bekommen. Gerade wenn zum Beispiel, ich bin ja von Hause aus Hautärztin, jemand einen neuen schwarzen Fleck hat, ist es nicht selbstverständlich, dass er gleich am nächsten Tag diesen vorzeigen kann. Mhm. Wir wissen aber auch, wie fatal das sein kann, wenn das wirklich ein schwarzer Hautkrebs wäre, wenn man dann viele Monate wartet, bis man überhaupt einen Sprechtermin bekommt beim Arzt. Und die Praxen sind sehr voll und die Ärzte haben wenig Zeit, aber sie nehmen sich auch manchmal wenig Zeit. Unterbrechen ihre Patienten schon nach wenigen Sekunden und lassen sie nicht ausreden. Die Patienten würden eine Minute, anderthalb Minuten reden, aber oft unterbrechen wir schon nach 20, 30 Sekunden, weil wir meinen zu ahnen, was der Patient hat, oder wir haben keine Zeit, wir sind in Hektik, und da fängt es schon an. Also zu wenig Termine, zu lange Wartezeiten und dann in dem Termin zu wenig Ruhe und Raum und Atmosphäre, um eine gute Partnerschaft zu bilden. Und wir wissen alle, auch aus Liebesbeziehungen oder aus familiären Beziehungen oder Freundschaftsbeziehungen, ohne Zeit läuft gar nichts. Man braucht einfach Zeit, um miteinander zu schwingen und sich einzustellen und ins Gespräch zu kommen.
Du hast da gerade schon einen großen Knackpunkt angesprochen, die fehlende Zeit. Ich glaube, viele ÄrztInnen würden sich das auch anders wünschen. Woran liegt das denn, dass so wenig Zeit bleibt?
Das ist eine politische Frage. Wenn es darum geht, dass eben Gespräche und sprechende Medizin nicht honoriert werden und vielleicht ein wirklich zu geringes Arztangebot da ist, oder auch in meinem Fach ist das so, die Dermatologen, die Kassenärzte werden gar nicht gut bezahlt. Die müssen also viel Masse machen, damit sie all das bezahlen können, was sie bezahlen müssen, und natürlich auch noch davon leben. Im Grunde müsste man das anders gewichten. Also wir wissen, Prävention ist wichtig, wir wissen, Aufklärung ist wichtig und wir wissen, Gespräch ist wichtig. Und all diese Dinge sind genau das, was zu wenig bezahlt wird, sondern erst quasi, wenn der Mensch schon schwer krank ist, dann haben wir natürlich schon eine moderne Medizinmaschinerie, da gibt's Chemos und Operationen und Robotertechnik und so. Aber es wäre so viel besser, wenn wir früher anfangen würden. Und das beginnt im Grunde auch schon außerhalb der Arztpraxis, wenn also Menschen wissen und es auch dann betreiben, wie esse ich gesund, wie schlafe ich gesund, wie umgebe ich mich mit netten Menschen und wie bewege ich mich am besten. Und dafür sich auch Zeit und Raum zu nehmen.
Was kann denn ein Patient oder eine Patientin tun, um die gemeinsame Zeit so gut wie möglich zu nutzen?
Ganz wichtig finde ich, dass man einen Hausarzt hat, in guten wie dann auch in schlechten Zeiten. Wenn man von Anfang an einen Hausarzt hat, dann kennt der einen, dann ist man ja Stammpatient, wie in der Stammkneipe, und dann sagt er einem, welche Vorsorgen müssen jetzt gemacht werden und welche Impfungen stehen an. Und wenn dann doch mal ein Facharzttermin nötig ist, hat der sicherlich ein Netzwerk und kann die Kollegen mal schnell anrufen und sagen, hey, der sowieso, der muss mal echt mal zur Darmspiegelung gehen. Irgendwas ist dann nicht in Ordnung und dann klappt das auch schneller. Es gibt ja jetzt auch gesetzliche Regelungen, dass das besser klappen soll mit Facharztterminen. Aber mir erzählen dann gerade die Gastroenterologen, dann gibt es Patienten, die gar nicht zu ihren Terminen erscheinen. Die haben sich dann vielleicht parallel 5 Termine ausgemacht und vergessen dann abzusagen. Also es ist alles noch nicht so gut reguliert. Und es gibt eben auf beiden Seiten Probleme. Auch Patienten müssten eigentlich, wenn sie ihren Termin nicht wahrnehmen, auch zur Kasse gebeten werden. Es sei denn, sie sind jetzt krank und können nicht kommen, weil sie natürlich auch anderen Patienten die Termine wegnehmen, die dann dringend diesen Termin gebraucht hätten. Also ich finde das immer ärgerlich. Man hat ja auch als Arzt nur so eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag, die man arbeiten kann. Und dann, wenn dann einer nicht kommt und man weiß, der andere hätte aber gerne mal seinen Leberfleck rausoperieren lassen, ist das echt unerfreulich. Also beide Seiten, Mediziner und auch Patienten, haben eine Verantwortung.
Ja, inwiefern sollte man sich denn sehr akribisch auf einen Termin vorbereiten? Also was würdest du da empfehlen?
Also ich finde schon, dass man als Patient in dieser Partnerschaft, ich habe gesagt, das ist ja fast wie eine Liebesbeziehung und das soll nicht einseitig sein. Es ist in einer Partnerschaft immer so, dass jeder etwas beiträgt. Also keiner ist überlegen. Vielleicht ist jetzt der Arzt fachlich vorne dran. Aber menschlich sollte man sich erstmal auf Augenhöhe begegnen. Das gilt aus der Sicht von beiden. Partnerschaftlich in diese Situation auch gefühlsmäßig reingehen. Also nicht unterwürfig, nicht demütig, sondern man hat natürlich schon Anspruch auf eine Beratung und auf Hilfe. Und man darf sich natürlich auch vorbereiten. Ich finde es sehr gut, wenn man sich einen Zettel macht und draufschreibt, welche Themen zu besprechen sind. Und genau am Anfang auch dem Arzt sagt, du, ich habe 5 Punkte, die ich heute gern besprechen will. Und dann kann ich sagen, okay, ich höre sie mir alle an und dann kann ich sie zusammensortieren. Manchmal ist es ja so, dass die thematisch zusammenpassen. Oder ich kann priorisieren und sagen, super, wir schaffen die ersten 3. Aber Punkt 4 und 5 würde ich sagen, machen wir nochmal einen zweiten Termin, damit wir das Ganze in Ruhe auch besprechen können. Also, dass man strukturiert vorgeht und dass man dem Arzt die Chance gibt, auch angemessen diesen Termin, den man hat, die Zeit zu strukturieren und zu planen. Wichtig ist auch, dass man seine Medikamentenliste nicht vergisst zu Hause, seine Laborwerte oder Arztbriefe aus der Klinik. Oft sitzen die Patienten da, nachdem sie lange auf einen Termin gewartet haben und haben alles zu Hause auf dem Küchentisch gelassen. Und das ist schade drum, weil das verliert man Zeit und manche Untersuchungen müssen auch doppelt gemacht werden. Das kostet unnötig. Ich finde es auch gut, wenn man sich über seine Krankheit schon mal versucht, ein bisschen zu informieren, weil dann hat man schon mal ein bisschen Vorwissen und das kann auch ein Arzt dann gerade rücken, wenn das falsch ist, aber das ist eben der Teil in der Partnerschaft, wo man eben auch sich einbringen darf und sollte. Und ganz unabhängig davon, als Ärztin und präventionsmedizinisch tätige Ärztin, finde ich, ist wichtig, dass man auch schon rechtzeitig auf seinen Körper achtet, dass man weiß, man hat nicht nur eine Verantwortung so für die Allgemeinheit, für andere Menschen, sondern auch für sich, dass man guckt, dass man eben möglichst versucht, gesund zu leben, um Krankheiten nicht so schnell einen Raum zu geben, weil wir wissen, 74% der Todesfälle weltweit kommen durch Zivilisationskrankheiten, die vermeidbar gewesen wären. 30-40% der Krebsfälle wären vermeidbar. Und ich will nicht sagen, auf gar keinen Fall will ich das sagen, dass man schuld ist an seiner Krankheit. Auf gar keinen Fall. Es gibt Veganer, die laufen Marathon und rauchen nie und haben trotzdem Lungenkrebs. Aber dass man mitarbeiten darf an seiner eigenen Gesundheit und die Verantwortung mit übernehmen darf für den Weg der Heilung und nicht alles dem Arzt aufbürdet, weil wir sind praktisch nur der Helfer, der die Hand reicht, wir katalysieren, wir unterstützen, aber gesund werden muss auch der Patient selber durch seine eigenen Maßnahmen.
Würdest du sagen, Dr. Google hat einen viel zu schlechten Ruf?
Ja, also ich finde Dr. Google super, weil er hilft natürlich, Menschen mündig zu werden und sich zu informieren. Man muss nur beim Googlen aufpassen, wo kriege ich denn meine Informationen her? Also gucken, Impressum, ne? Steht da jetzt eine Firma dahinter, will die mir am Ende was verkaufen? Wem gebe ich meine Daten? Die sind ja sehr, sehr wertvoll. Also aufpassen, auch wenn man sich in irgendwelche Chats einloggt und dann mit anderen in der Gruppe spricht. Wer ist der Moderator? Ist der Arzt, der auf dieser Webseite beschrieben ist, echt? Ist das ein echter Experte oder ist das ein erfundener, von der Werbung erfundener Dr. Blend?
Ja.
Ja, bei den Zähnen oder was auch immer. Oder Dr. Kor fürs Herz. Also ist das ein echter wissender Mensch oder ist das eben irgendein, ja, ich weiß nicht, es gibt ja so viele selbsternannte Experten und da muss man heute höllisch aufpassen, auch wie man eben glaubt und folgt, dass man nicht alles kauft. Aber dass man schon versucht, Wissen anzuhäufen und da gibt es ja mittlerweile auch gute Webseiten. Ich habe ja ein Buch dazu dem Thema geschrieben, das heißt, wir müssen reden, Frau Doktor, da habe ich einige der Webseiten genannt. Zum Beispiel das Deutsche Krebsforschungszentrum, die haben einen ganz tollen Service, also wenn es gerade um diese schwierige, schlimme Diagnose Krebs als Überbegriff geht. Auch hier kann man ganz viel helfen und heilen, aber man ist ja oft so ganz alleine gelassen und die haben sogar ein Servicetelefon 24/7, wo man einfach kostenlos anrufen kann. Da gibt es natürlich, was weiß ich, die Apothekenumschau und die Pharmazeutische Zeitung und es gibt offizielle Portale, wo man wissenschaftliche Studien googeln kann und noch viele andere Qualitätsseiten auch vom Bundesministerium für Gesundheit und dort Informationen sind doch sehr, sehr gut überprüft, aber auf Verkaufsseiten eben nicht.
In der Arztpraxis fallen gerne auch mal Fachbegriffe. Was würdest du PatientInnen raten, die damit Probleme haben?
Wenn man ein Partner auf Augenhöhe ist, dann darf man natürlich auch ansprechen, lieber anderer Partner, ihr Arztpartner, bitte erklär mir den Begriff. Vielleicht können Sie mir den mal aufmalen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir nicht in unserer Wissenschaftswolke versinken und andere Ärzte mit unserem Latein oder Griechisch beeindrucken, sondern dass wir in einer Sprache sprechen, die unseren Partner erreicht. Und das muss man üben, wenn man das als Arzt nicht kann. Aber ich denke, das gelingt. Und wenn es uns halt mal nicht gelingt, dann ist es die Aufgabe und die Aufforderung an den Patienten, hier ein Korrektiv zu sein, wie in einer richtigen Partnerschaft. Und dann dürfen wir Ärzte auch nicht beleidigt sein. Letztendlich geht es in einer gelingenden Beziehung, wenn die also sich weiterentwickeln kann und eine gute, stabile, vertrauensvolle Basis hat, um Werte wie Offenheit. Ne? Da darf man offen miteinander kommunizieren. Natürlich geht um gegenseitiges Interesse. Es geht um Empathie. Es geht um Augenhöhe, es geht um Respekt und es geht um Wertschätzung. Und wenn man diese Dinge fühlt, dann läuft es eigentlich schon automatisch nicht aus dem Ruder, weil dann ganz automatisch man miteinander Dinge aushandeln kann oder korrigieren kann, wenn man was nicht richtig macht. Also ich finde, wir Ärzte haben auch ein paar, sagen wir mal, Notwendigkeiten. Zum ersten Mal sollten wir uns vorstellen, wenn wir dem Patienten gegenüber sitzen. Das ist gar nicht selbstverständlich, gerade in der Klinik, dass mal so ein Arzt sagt, mein Name ist Müller-Meyer-Adler. Und auch den Patienten mit Namen ansprechen. Denn Namen sind schon, es ist Magie. Also jeder hört seinen Namen gerne. Und dann sollten wir darauf achten, wie richten wir den Raum ein? Ist er ruhig? Oder klingelt dauernd das Telefon? Geht die Tür auf und zu? Oder haben wir einen Raum, der geschützt ist, wo man in Ruhe sprechen kann? Sitze ich verbarrikadiert hinter dem Computer, hinter einem langen, breiten Tisch? Oder sogar mit dem Rücken zum Patienten, alles schon erlebt. Wo dann die schwerhörige Omi in der Notaufnahme gar nicht mit der Ärztin reden kann, weil die guckt sie nicht an, sondern tippt irgendwas in den Computer.
Ja.
Und wir sollten eben dem Patienten zuhören, wir dürfen sie ausreden lassen. Natürlich darf ein Patient jetzt auch nicht unbedingt vielleicht eine Viertelstunde monologisieren. Da wäre schon ganz gut, wenn man versucht, die wichtigsten Fakten zusammenzufassen. Dafür hat man ja vielleicht auch seinen Zettel, ne, den Papp, das. Aber wir Ärzte dürfen das auch ich finde das ganz gut, wenn man dem Patienten zuhört und sich schon mal vielleicht ein paar Stichpunkte macht. Man kann eine Dokumentationsassistenz im Raum haben, dass man nicht nur in den PC blickt. Oder jetzt die KI kann man verwenden. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, das Gespräch aufzuzeichnen. Muss man die Einwilligung des Patienten holen. Dann kann man als Arzt eine Art Struktur vorher festlegen. Ein Prompt nennt man das. Und dann kann die KI, die mitgehört hat, das Gespräch zusammenfassen. Damit hat man dann sich viel Arbeit gespart. Es ist alles gut dokumentiert und man kann dem Patienten, und das ist ganz wichtig, in die Augen schauen. Man kann seine Haut anschauen, man kann seine Mimik anschauen, die Körpersprache. Und daraus erfährt man so, so viel. Und das, was auch noch wichtig ist, finde ich als Arzt, ist, dass man seinem Patienten direkt begegnet, dass man nicht umschweifert, gerade wenn eine schwere Diagnose im Raum steht, dass man gleich sagt, ich habe heute schwierige Nachrichten oder wir müssen was Schwieriges besprechen und nicht erstmal sich lange vorstellen und wichtig machen und bla bla, sondern wirklich zur Sache kommen und den Patienten aber direkt abholen, damit er fokussiert zuhören kann. Und man kann aber auch eben sagen, so, ich habe aber heute gute Nachrichten, die Pathologie hat keinen Krebs ergeben, dass man eben eine Überschrift gleich an den Anfang setzt. Und immer, egal wie gut oder schlecht die Prognose ist, es gibt immer Anlass zu Hoffnung, zu Optimismus. Selbst im schlimmsten Moment kann man Perspektiven schaffen, die einem Menschen gut tun und helfen, diesen Stress der Situation ja zu ertragen. Und ich habe auch immer, wenn es die Situation erlaubt, Freude daran, mit meinem Patienten mich humorvoll auszutauschen. Also ich merke ganz oft, die Leute haben so ein Schamgefühl in der Sprechstunde, weil, ne, weil Hautkrebsvorsorge müssen sich ja entkleiden und dann fragen die immer, ja, kann ich die, also, oder die stehen dann so mit ohne Socken, aber mit Hose da und sage ich immer, keine Diagnose durch die Hose und dann lachen wir beide, weil dann merken, die anderen hatten auch dieses Schamgefühl und dann fällt die Hose, weil man kann ja gar nicht gut gucken, aber sie merken dann eben, man kann auch eine Situation mit Humor leichter ertragen, dann lachen wir gemeinsam und dann geht es uns beiden gut.
Ja. Ich glaube, viele PatientInnen haben auch einfach unfassbare Hemmungen davor, irgendwie anzusprechen, wenn es sich nicht richtig anfühlt oder man sich nicht wohlfühlt. Man sagt dann eher schnell, passt schon. Und das mündet dann aber vielleicht auch irgendwann dazu, dass man dann gar nicht mehr zum Arzt geht. Ne? Also es ist irgendwie super wichtig, da einfach offen zu sprechen. Aber es ist nicht einfach.
Ja, aber dafür reden wir beiden ja, um Menschen zu empowern.
Ja.
Und mit ihrem Stift und ihrem Zettel und ihrer Anspruchshaltung gerne auch zum Arzt zu gehen und den Arzt auch festzunageln. Und wenn der Patient ein schlechtes Bauchgefühl hat, darauf hören. Und es ist immer gut zu verbalisieren, was im Raume steht. Man kann ja nicht man muss nicht einen Vorwurf formulieren, der oft konfrontativ wirkt. Aber man könnte ja so sagen, ich habe gerade das Gefühl, dass Sie so sehr in Hektik sind, liebe Frau Doktor. Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden. Und dann gibt es noch einen tollen Trick. Am Ende, das sagen ja auch Kommunikations- und Lernwissenschaften, Forscher quasi, dass der Patient wiederholen darf, was er gerade gelernt hat. Also das machen viele meiner Patienten intuitiv, aber manchmal frage ich sie auch, ich sage, wollen wir es nochmal durchgehen? Wollen Sie mir nochmal kurz hier erklären, anhand der Rezepte, die ich ausgestellt habe, wollen Sie nochmal wiederholen, wie Sie es nehmen? Und dann sprechen Sie nochmal das nach. Und am Ende ist das vielleicht ein Moment Zeit länger, aber es spart viel mehr Zeit, weil sie danach nicht nochmal Fragen haben und nicht nochmal deswegen kommen müssen und eben gestärkt aus der Situation rausgehen.
Wie stehst du zum Thema Zweitmeinung einholen? Wann macht sowas Sinn?
Immer. Immer dann, wenn man gerade eine kompliziertere, seltenere Diagnose hat, dann auch eine Drittmeinung und eine Viertmeinung. Oder wenn man das Gefühl hat, in dieser Liebesbeziehung, es passt gerade nicht. Das kann ja sein, ne? Also auch in der Liebesbeziehung muss man nicht zusammenbleiben, wenn es wirklich gar nicht geht. Aber auch, um sich selber fortzubilden, wir Ärzte sind ja eben auch keine Götter in Weiß, sondern wir sind Menschen und wir kriegen auch nicht jede Studie mit oder wir kriegen Studien nur halb mit und wir müssen uns damit auch beschäftigen. Und die Schwarmintelligenz hat man wirklich nur, wenn man sich auch austauscht. Und das gelingt im Alltag nicht immer. Und die Medizin entwickelt sich schnell weiter. Und deswegen ist es auch für mich als behandelnde Ärztin oft sogar eine Option zu sagen, Mensch, ich schicke sie jetzt aber auch noch mal zur Kollegin XY und mit der reden sie auch noch mal darüber. Und dann gucken wir, welchen gemeinsamen Weg wir am besten für sie daraus entwickeln. Die Tumorkonferenzen sind immer interdisziplinär. Oder auch Leute, die Atemaussetzer beim Schlafen haben, profitieren davon, dass ein Zahnarzt, der den Unterkiefer korrigieren kann, nach vorne ziehen kann mit einer Schiene, dass ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt in die Nase reinguckt, ein Lungenarzt schaut, ist die Lunge in Ordnung, der Neurologe guckt, ist irgendwas im Gehirn, der Kardiologe guckt, was ist mit dem Herz-Kreislauf-System, also dass man diesen Menschen von verschiedenen Fachrichtungen her hilft. Leider wieder in unserem System zu wenig repräsentiert.
Ich finde, Zweitmeinung kann auch unfassbar viel Vertrauen schaffen, ne? Also wenn der zweite Arzt genau das Gleiche herausfindet wie der erste Arzt, dann ist das ja manchmal auch bestärkend, oder?
Ja, wenn er einfach auch was anderes sagt, aber zu sehen, dass meine Patienten das Gefühl haben können, wenn ich am Ende meines Lateins bin, dass ich mich um sie sorge und will, dass jemand anders vielleicht auch nochmal drauf schaut, zu ihrem Wohl. Ich weiß ja, dass ich vieles weiß und dass ich den meisten helfen kann, aber mein Wissen ist auch begrenzt. Und es ist eher ein positives Zeichen, wenn man auch mal jemand loslassen und wegschicken kann. Und natürlich kommt er dann auch gern wieder. Ich sage dem Patienten immer, wenn sie dann fertig sind mit ihren ganzen Durchuntersuchungen bei den anderen Fachärzten, beim Neurologen und beim Endokrinologen, also Hormonarzt, dann schreiben sie mir doch, was rausgekommen ist, oder die Kollegen schicken mir einen Arztbrief. Und dann kann man das nochmal gemeinsam alles durchsprechen.
Ja, in deinem Buch beschreibst du viele PatientInnen-Typen. Und über einen Typen würde ich gerne noch ein bisschen ausführlicher sprechen, nämlich den Hypochonder. Was macht denn den Umgang mit einem Hypochonder aus? Vielleicht magst du auch nochmal erklären, was ein Hypochonder überhaupt ist.
Ich bin ein Hypochonder. Also ich habe Medizin studiert, auch deshalb, weil ich dachte, da findet man heraus, welche Krankheiten es gibt, wie man die vermeidet und wie man auch niemals stirbt. Dann habe ich im Studium gemerkt, das klappt natürlich so gar nicht. Das ist ja auch eine Macke, eine Neurose. Jeder von uns hat Neurosen, das darf man haben. Man sieht da eher Krankheiten, von denen ahnte man ja noch gar nicht, dass es die gibt. Und Ängste gehen davon tatsächlich nicht weg. Aber man lernt trotzdem natürlich, wie viel man selber in der Hand hat. In Hinblick auf Krankheit und auch Langlebigkeit sind die Gene zu 10-30% nur verantwortlich. Und 70% kann man selber beeinflussen. Ist natürlich auch ein bisschen Umwelt, aber wir können ganz viel schaffen. Und selbst wenn wir nicht so günstige Gene haben, wenn wir vorher wissen, wo unsere Schwächen sind, das ist das Thema Vorsorge, selbst dann kann man noch ganz viel gegensteuern. Also ich will ein Beispiel geben. Wenn jemand einen Typ-2-Diabetes Mama oder Papa hat, dann hat man das Risiko, das auch zu entwickeln, zu 50% geerbt. Ja, aber was kann man tun? Man kann eben schauen, dass man seinen Zuckerkonsum im Blick hat und dass man sich bewegt und versucht, die Gewichtskontrolle im Blick zu haben. Und somit kann man diesen vielleicht etwas ungünstigen Genen etwas entgegensetzen. Und der Hypochonder hat also Angst vor Krankheiten. Und ich als Hypochonderärztin kann deswegen sehr empathisch meine ängstlichen Patienten verstehen. Ich habe natürlich schon sehr viele Differentialdiagnosen zu vielen Diagnosen durchgedacht. Also was kann es denn sonst noch sein? Weil ich es ja sozusagen aus eigenem Interesse schon geübt habe. Und ich habe natürlich ein super Kollegennetzwerk, weil ich selber mich freue, wenn ich vertrauensvoll mich an nette Kollegen wenden kann, wenn Freitagabend ich irgendwas habe, was mich beunruhigt, Schwindel. Dann rufe ich den Kollegen an, der ist Neurologe, und dann sagt er mir, es könnte ja sein, dass du da so ein abgerissenes Steinchen hast, und dann gehst du mal morgen dich oder guckst du im Internet, wie du dich ausschwingst, und zack, ist der Schwindel weg. Das heißt, auch von diesem Netzwerk können meine Patienten profitieren. Und wenn man nicht vom Fach ist, dann hat man vielleicht sogar noch mehr Ängste. Und wenn man als Hypochonder rumläuft durchs Leben, hat man eben auch manchmal irrationale Ängste oder geht ständig zum Arzt, weil man dauernd denkt, da muss jetzt was Schlimmes sein. Oder, und das ist der andere Typus Hypochonder, er geht gar nicht mehr zum Arzt vor lauter Schiss, dass da was rauskommt, und steckt den Kopf in den Sand. Ich habe für beides Verständnis, aber ich kann nur sagen, lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig. Und wenn es aber krankhaft das Leben beeinträchtigt, dann muss man sich natürlich auch vom Psychotherapeuten oder Psychiater behandeln lassen, damit das nicht zu viel Raum einnimmt, weil jede Neurose kann sich natürlich auch zu einer richtigen psychisch-psychiatrischen Krankheit auswachsen.
Was denkst du, wo deine Hypochondrie ihren Ursprung hat?
Das ist eine ganz gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen, oder ich kann es dir sagen. Es ist bestimmt eine gewisse, sagen wir mal, auch Mentalität, Tradition, Familiendinge, Kindheitserlebnisse und eben auch, ja, ich weiß es nicht. Also eigentlich eine gewisse Vorsicht, die ich mitbekommen habe. Und ich habe halt auch ein paar Ärzte in der Familie, ein paar Nichtärzte. Und da gibt's auch die ein oder andere Sorge, die an mich als Kind herangetragen worden ist. Und irgendwie ist die dann auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich dann nicht lebensfähig bin, sondern eher, dass es eben meine Art ist. Und mich bringt es dazu, einen besonders gesunden Lebensstil zu führen. Natürlich weiß ich werde wohl auch eines Tages krank und auch sterben, aber ich rauche nicht, ich trinke fast keinen Alkohol, ich treibe viel Sport, achte sehr auf die Ernährung und versuche, und das ist wirklich auch meine Leidenschaft, mich immer zu körperlichen und Gesundheitsthemen zu bilden. Und das ist ja wiederum für meine Patienten auch keine schlechte Sache. Also das mache ich sozusagen für mich und für die anderen, und ich teile das gerne, das Wissen, weil ich finde, dass so Gesundheitskompetenz, Gesundheitswissen ein Grundrecht ist für jeden Menschen. Und es bringt mich zur Verzweiflung, dass Menschen einfach uninformiert sind und deswegen vermeidbare Fehler machen.
Total, ja. Ja, ob eine Beziehung zwischen Ärztin und Patientin gut ist, das merkt man spätestens, wenn eine schwere Diagnose ansteht. Du beschreibst in deinem Buch auch ganz viele Fallbeispiele. Hast du ein Fallbeispiel im Kopf, das dir nicht aus dem Kopf geht?
Ja, da ist zum Beispiel die eine Geschichte von dem Mediziner, der in eigentlich viel zu jungem Alter ein Prostatakarzinom entwickelt hat. Es ist nie toll, die Diagnose, aber in vielen Fällen schwelt das so vor sich hin und macht den Herren keine Probleme. Und man kann das so beobachten, ohne dass man operieren muss. Aber bei jungen Männern kann es relativ schnell sehr, sehr aggressiv sein. Und so war das bei ihm. Und er hat die Diagnosefindung verschleppt, weil seine Ärzte mit ihm kein gutes Verhältnis aufbauen konnten. Er hat sich natürlich am Ende auch Vorwürfe gemacht, aber es sind so viele unglückliche Sachen, so von Terminvergabe und Sekretariat meldet sich nicht zurück und Arztwechsel und Arzt nimmt's nicht ernst und hat nicht erklärt, warum er die und die Diagnostik machen will. Also es hat nicht, der Arzt konnte den Patienten nicht abholen und so wurde die Diagnose verschleppt. Ja. Und der Tumor ist quasi in ein Stadium geraten, wo man eine extrem schlechte Prognose vermutete. Und auch hier kam es dann zu einer wirklich unglaublichen Situation. Er ist in die Uniklinik gegangen, in die Onkologie, die Krebsmedizin, wo man ihnen dann gesagt hatte, man kann für sie nichts mehr tun, gehen sie mal sterben. So in einem Jahr sind sie tot, regeln sie ihr Leben. Wir bieten ihnen auch keine Therapie an, weil sie in keine Leitlinien passen. Also der hatte einen sehr fortgeschrittenen Tumor, aber er hatte keine Metastasen. Das heißt, die Organe waren schon befallen untenrum, aber Gott sei Dank keine Fernabsiedlung. Und dank seiner Frau, die auch aus dem Medizinbereich ist, konnte er dann doch nach dem zweiten, dritten Versuch eine Klinik finden, die eine Tumorkonferenz in seinem Sinne veranstaltet hat und wo man ihm dann doch eine Therapie angeboten hat. Und dieser Mann lebt jetzt immer noch und kann seine Kinder groß werden sehen. Er ist 6 Jahre jetzt nach der Diagnose und geht regelmäßig zu den Nachsorgen. Aber er hat es überlebt, er lebt, er genießt das Leben. Und wenn diese, und das macht mich unendlich wütend, wenn diese private Initiative nicht gewesen wäre von Medizinern, als wenn der jetzt ganz andere Berufsrichtung gewesen wäre und die Frau sich nicht hätte kümmern können, was wäre denn aus dem geworden? Dann wäre der einfach verstorben, weil man ihm nicht geholfen hat. Das macht mich sehr wütend. Und so gibt es so unendlich viele Geschichten, die ich im Buch auch beschreibe. Und ich habe auch bevor ich dieses Buch geschrieben habe, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber es ist so aktuell wie nie. Ich habe so eine Umfrage gemacht auf den sozialen Medien. Erzählt mir doch mal von euren guten und euren schlechten Arztkontakten. Und die Leute haben mir nur schlechte Geschichten erzählt, wo sie traumatisiert waren, wo sie alleingelassen waren, tief verunsichert waren, kompletter Vertrauensverlust, kompletter Stress. Und das ist tatsächlich unsere Verantwortung als Mediziner, als System, dass das nicht passieren kann. Wir müssen, und es ist auch so in der Notaufnahme. Ich habe gesehen, wie dort Pflegepersonal einfach an Menschen, die um Hilfe bitten, vorbeieilen, ohne ein Lächeln, ohne ein nettes Wort, das kostet keine Zeit. Das ist Herzensbildung, ja, das ist einfach sagen, ich komme gleich oder ich bringe Ihnen was zu trinken, einen Moment noch oder so, ich habe Sie gesehen, ich habe Sie wahrgenommen, ich sehe Ihre Not. Und ich habe so oft gesehen, dass da wirklich, als wären das Stück Fleische oder als wären das Dinge, die man organisiert und nicht Menschen mit ihren individuellen Schicksalen, Ängsten und Nöten. Und das ist schon etwas, was sich verändern müsste, ganz dringend.
Ich frage mich, wie kommt denn so ein Verhalten überhaupt zustande? Fehlt da irgendwie eine gewisse Ausbildung auch im Studium? Also ist Kommunikation da ein Thema?
Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, dass das zunehmend ein Thema wird. Also ich weiß zum Beispiel in der Charité in Berlin ist Arzt-Patienten-Kommunikation wirklich auch wird trainiert. Aber das ist etwas, was man auch selber lernen kann. Man kann Empathie lernen, man kann in Kommunikationskurse gehen und man muss sein Herz öffnen. Das ist ein sozialer Beruf und da geht es um Zwischenmenschliches, auch wenn die Zeit es nicht erlaubt. Ich finde, da gibt es gar keine Entschuldigung, weil es, wie gesagt, es ist keine Zeitsache, ein Lächeln zu verschenken und es ist auch keine Kostensache, ein Lächeln zu verschenken oder ein nettes Wort zu sagen.
Total. Wie gehst du denn vor, wenn du jemanden eine schwere Diagnose überbringen musst? Da gibt es ja dieses Spikes-Modell, ne?
Es stimmt, das gibt es. Das ist ein Kommunikationsmodell. Also zum einen ist es wichtig, dass man den Patienten erstmal in einem ruhigen Umfeld hat, in einem Raum, wo jetzt eben wirklich keine Telefonate oder Leute reinkommen. Das nennt, also die Spikes-Modell leitet sich ab von S wie Setting, das ist der Gesprächsrahmen, und P wie Perception, das ist den Kenntnisstand des Patienten erfragen, I wie Invitation, das ist zum Gespräch auch einladen, K wie Knowledge ist Wissen vermitteln, E wie Emotions ist Fragen, wie geht's dem Patienten, und S wie Strategy und Summary, also einen Plan skizzieren und alles nochmal zusammenfassen. Das sind jetzt relativ abstrakte Begriffe, aber die sagen eigentlich, dass man erstens mal in Ruhe sein muss, dass man dem Patienten ziemlich, finde ich, zügig sagen muss, dass es jetzt um etwas geht, dass er eben zuhören kann, dass man vielleicht sogar auch erlaubt oder auffordert, dass noch ein Angehöriger mit dabei ist, weil man ist da oft sehr im Stress, wenn man so eine Diagnose bekommt und kann gar nicht zuhören. Also mit Frau oder Mann oder Familienmitglied auch sprechen und sagen, dass jetzt, sagen wir, zum Beispiel ein Tumor ist oder eine schwerwiegende Entzündung, dass man da jetzt handeln muss und fragen, ob der Patient schon mal davon gehört hat und was er dazu sagt, und dann eben darüber informieren, aber auch fragen, ob er das versteht, und auch gucken, wie geht's dem Patienten. Also man muss schon auch gucken, wie geht's, ne, wie sind die Schmerzen. Also dass man sozusagen auch dem Patienten zeigt, man erfasst den Zustand des Patienten und natürlich auch die emotionale Situation. Ich verstehe, dass Sie jetzt vielleicht in Sorge sind, aber, und das ist ganz wichtig, dass man einen Weg öffnet, eine Perspektive eröffnet, dass man Chancen einräumt, dass man optimistisch bleibt. Und dafür gibt es immer eine, also wirklich, es ist immer begründet, weil auch gerade heute, gerade die Krebsmedizin oder Medizin im Allgemeinen, wir haben so viele Heilerfolge, oder man kann heutzutage lange mit schweren Diagnosen leben, und dass man das dem Patienten eben auch sagt und dass man ihm zeigt, dass man alles tut, dass man an seiner Seite ist, dass man ihn nicht alleine lässt, dass man vielleicht auch Tipps gibt, wie man jetzt zurechtkommt, dass man vielleicht Selbsthilfegruppen auch nennt, ne? Auch die kann man sich auch selber über die Krankenkasse holen. Aber ich glaube, in so einem schweren Moment ist es ganz wichtig zu sagen, Sie haben Chancen, und so kann der Weg ausgehen. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, denken Sie drüber nach. Ich bin für Sie erreichbar, wenn nochmal Fragen sind. Ich glaube, damit kommen Menschen gut klar. Aber wenn man ihnen eben irgendwas vor den Kopf knallt, dann keine Zeit hat für sie, sie alleine lässt und ihnen das Gefühl gibt, dass man nur eine Nummer ist. Das ist nicht gut. Und vor allem, es gibt immer Anlass für gute Nachrichten. Man muss die gute Nachricht in der schlechten Nachricht finden. Ja. Das kräftigt.
Nimmt dich sowas immer emotional mit, oder kannst du dich da abgrenzen?
Nein, das nimmt mich immer mit. Also ich bin ja eben kein Stück Fleisch. Ich bin ja auch ein Mensch mit Herz. Aber ich versuche auch immer durch die Chancen und die Möglichkeiten, die aufzuzeigen, auch mich selber als Ärztin an diese Hoffnung zu klammern und alles dafür zu tun, meinen Patienten zu unterstützen. Und das können auch mal so Tipps sein wie Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren zur Therapiebegleitung. Oder wenn jemand zur Bestrahlung geht, dass man sagt, so und so können Sie die Haut schützen. Oder dass man einfach zeigt, man denkt noch ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt auch Kollegen aus der Onkologie, die dann zum Beispiel Darmflora empfehlen. Oder es gibt jetzt intelligente Zucker, die krebshemmend sind, die man also essen kann. Man kann süßen, aber ohne den Krebs zu füttern, dass man also ein bisschen über den Tellerrand auch hinausdenkt und zusätzliche Möglichkeiten gibt, dass der Patient auch sieht, was er noch selber tun kann, also selber mitarbeiten an seinem Schicksal. Und wenn es sehr, sehr schwere Zeiten sind, dann kann man auch sagen, und auch die werden vorbeigehen und dann wird es auch wieder bessere Zeiten geben, dass man jemand sagt, also es gibt ja so Phasen, das ist so ähnlich wie beim Trauern, dass man erstmal total geschockt ist, Angst hat, nicht weiß, wie geht das Leben weiter, wird man seine Kinder groß sehen, wird man seine Enkel erleben, wird man nochmal arbeiten können, was bedeutet das finanziell, wie sehen die nächsten Monate aus, werden das die letzten sein oder wird es weitere geben, wird man Schmerzen haben, wird der Körper noch funktionieren, all diese Fragen sind offen, die müssen beantwortet werden, und irgendwann lernt der Körper dann, wie krass er eigentlich ist, was er alles überstehen kann. Und das ist eigentlich auch eine Stärke von uns Menschen. Wir können auch heilen und wir können irgendwann das Vertrauen in unseren Körper wiederbekommen. Und dann wird diese Diagnose nicht mehr so viel Raum einnehmen. Das wird kleiner werden und dann werden auch wieder normale Themen des Lebens, die Freuden des Lebens, einen Platz finden und vielleicht sogar komplett wieder die Realität übernehmen. Es kommt eben auf die Diagnose an. Aber gerade wenn das Thema jetzt zum Beispiel Krebs im Raum steht, über die Hälfte der Krebspatienten werden ja heute schon geheilt. Und es werden tagtäglich mehr, weil die Therapien immer besser werden. Und daran wollen wir uns halten.
Du hast gerade schon den Punkt angesprochen, dass man nach so einer Diagnose natürlich total durch den Wind ist. Und dann stehen viele Folgetermine an, die man dann teilweise auch gar nicht so richtig greifen kann, weil alles so wie in Watte gepackt ist. Wie kann man sich denn davor schützen, wichtige Infos zu überhören?
Am besten, man nimmt jemanden mit, der einem begleitet, also Familienmitglied oder Freund. Und man muss alles aufschreiben. Also der Arzt soll das auch machen oder ein Mitarbeiter. Und der Hausarzt ist wieder im Boot. der darf da als Lotse funktionieren. Das kann der.
Ja.
Ich sage jetzt der im Sinne für der und die natürlich.
Genau, ja. Ich möchte noch einmal kurz auf unseren heutigen Partner Bristol Myers Squibb zu sprechen kommen. Das forschende Pharmaunternehmen teilt in seiner Initiative Aussprechen, was bewegt, nämlich auch viele wertvolle Tipps für das ärztliche Gespräch. Gerade bei schweren oder chronischen Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Psoriasis ist ein gut vorbereitetes Gespräch oft entscheidend. Denn je klarer Ärztinnen und Ärzte wissen, wie es einem körperlich und emotional geht, desto besser lässt sich die Behandlung abstimmen. Die Initiative empfiehlt beispielsweise, Fragen vorab notieren, eine vertraute Person mitnehmen und aktiv nachhaken, wenn etwas unklar bleibt. Auch digitale Tools wie KI können helfen, komplexe Themen vorab besser zu verstehen und sich optimal vorzubereiten. Aussprechen, was bewegt, ist indikationsübergreifend und bietet gemeinsam mit Betroffenen und ExpertInnen entwickelte Inhalte, meist über Social Media. Ziel ist, Patientinnen und Patienten zu stärken, damit sie gemeinsam mit ihrem Behandlungsteam die besten Entscheidungen treffen. Die Links dazu, genauso wie den zur gesamten Initiative von Bristol Myers Squibb, findet ihr in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge. Viele Menschen ziehen sich zurück, wenn sie eine schwere Diagnose bekommen und machen das alles mit sich alleine aus. Warum ist es denn wichtig, auch offen darüber zu sprechen, über die Ängste, über die Sorgen?
Zum einen ist es ganz gut, wenn man vielleicht auch Gleichgesinnte findet, die auch das schon überstanden haben vielleicht oder in derselben Situation sind. Man sieht, dann ist man nicht alleine. Man hadert vielleicht etwas weniger. Man lernt, dass Krankheit zum Leben wahrscheinlich auch einfach dazugehört. Es ist halt einfach auch eine Kränkung. Viele fragen sich, warum denn ich? Warum passiert mir das? Aber ein Mensch, der durchs Leben geht, der hat irgendwann mal eine Krankheit und irgendwann werden wir eben auch sterben. Und für uns Menschen ist das auch eine Kränkung, also eine narzisstische Kränkung. Wir herrlichen Wesen, dass wir sowas bekommen. Aber wenn man sieht, dass auch andere sowas erlebt haben und geschafft haben und vielleicht geheilt worden sind, dann macht einem das einfach Mut. Viele gehen ja in die Reha nach einer Diagnose. Das ist aber nicht für jeden gut, weil manchmal sieht man dann auch wirklich noch schwerer Kranke als einen selber und dann hat man Angst, dass es mit einem da selber in die Richtung geht. Aber es gibt Psycho-Onkologen oder überhaupt Psychotherapeuten, die einem bei schweren Krankheiten helfen können und wirklich helfen können, Strategien zu finden, wo man auch schaffen kann, eben diesen Horror, diese Angst irgendwie kleiner zu bekommen und auch aus vielleicht ganz normalen Lebensmomenten, die man früher auch hatte, Kraft zu schöpfen. Und oft fängt man ja dann auch wieder kleine Dinge wertzuschätzen. Manchmal sagen die Patienten in allem, in jedem Schlechten ist auch etwas Gutes. Also wenn man schafft, irgendetwas für sich rauszuziehen, was vielleicht dann doch gut ist. Also zum Beispiel Jobwechsel, weil es einem nicht gefallen hat. Oder nochmal Zeit mit Freunden oder mal wieder in den Wald gehen oder so. Wenn man irgendetwas dann für sich rauszieht oder einfach, dass man weiß, okay, das Leben ist endlich. Ich muss es mehr genießen. Das ist ja auch schon mal was.
Was denkst du, warum so vielen Menschen schwerfällt, darüber offen zu sprechen, über die eigene Erkrankung?
Wenn man eine eigene Erkrankung hat und andere kriegen das mit, kann es passieren, dass sie einen immer mit dieser Krankheit verbinden. Also, ach, die Arme, die hatte ja Knochenkrebs oder so. Aber man ist nicht die Krankheit, man ist ja man selber und bleibt man selber. Und deswegen finde ich es auch total legitim, Krankheit nicht an jeden zu kommunizieren. Man kann das machen, wenn man glaubt, es tut einem gut, aber ich möchte darauf hinweisen, in dem Moment will man es vielleicht rausschreien, aber später, wenn man geheilt ist, möchte man das hinter sich lassen und eben nicht mehr in den Augen der anderen, na, wie geht's dir denn? Und dieses Mitleid und so, das ist auch gar nicht immer so gut. Deswegen vorsichtig, mit wem man was teilt, aber natürlich mit seinen Ängsten auf jeden Fall. Also die Freunde, die Familie, die dürfen das wissen, aber schwierig ist es, also ich meine, es machen Leute und es ist für die auch vielleicht in Ordnung, wenn sie den Support auf Social Media bekommen. Aber man hat ja immer die Hoffnung, dass man eines Tages einfach in seinem Leben wieder weitermacht und diese Krankheit hinter sich lassen darf und dann vielleicht nur noch zu seinen Nachsorgen geht. Und man will eben noch viele andere Themen im Leben erleben und nicht auf eins reduziert werden.
Was sollte man denn als angehörige Person beachten in der Kommunikation?
Man kann fragen, wie kann ich dich unterstützen? Was würde dir jetzt gut tun? Wie kann ich dir helfen? Weil wenn man selber die Krankheit als Angehöriger ja nicht hat, nicht nachfühlen kann, wird man dem anderen ja vielleicht nicht gerecht. Also deswegen fragen und die Hilflosigkeit vielleicht auch verbalisieren. Also über das Gefühl sprechen. Sich selber auch als Angehöriger kann man sich ebenfalls beim Psycho-Onkologen oder Psychotherapeuten Hilfe holen. Man kann in Selbsthilfegruppen auch gehen. Und was auch wichtig ist, auch an die eigene Kraft zu denken, krankheitsfreie Räume sich zu suchen. Also wirklich auch zu gucken, dass man mal eine Stunde lang oder Nachmittag lang was ganz anderes macht, wo man selber Kraft tanken kann, zum Sport gehen, Freunde treffen, essen gehen, auch den Kranken dann in dem Moment im hoffentlich geschützten Umfeld mit jemand anderes vielleicht lassen oder ist gerade in Therapie. Aber gerade die Angehörigen haben ja eine ganz, ganz große psychische Last zu tragen und die müssen ja dann viele Funktionen vielleicht auch für die Familie übernehmen. Und um die geht es dann auch in dieser Situation, dass die eben sich nicht ganz verlieren.
Wahrscheinlich ist es auch hilfreich, wenn die betroffene Person klare Anweisungen macht, ne? Also was brauche ich? Also
ja, das wäre toll, aber eben es gibt halt auch Phasen, da weiß man es nicht und dann ist man vielleicht auch depressiv oder zu schwach oder so etwas. Ist eine schwierige Zeit. Aber Hilfe holen, finde ich, ist immer eine gute Sache. Und immer auch gerne nach außen und zur Not den Hausarzt fragen oder die Krankenkasse fragen, wenn man da jetzt keine Anlaufstelle hat. Es findet sich irgendwie immer jemand. Und auch die Selbsthilfegruppen bieten tolle Angebote an.
Ja. Ja, El, zum Abschluss würde ich gerne noch über den Wandel im Ärzteberuf sprechen, wenn wir auf die jüngere Generation gucken von MedizinerInnen. Welche Veränderungen nimmst du wahr?
Früher, als ich in der Ausbildung war, gut, ich bin sehr leidenschaftliche Medizinerin, aber wir hatten wirklich unglaublich lange Dienste. Also wir hatten Tagdienst, dann hatten wir Nachtdienst und dann wieder Tagdienst. Ich hatte teilweise 50-Stunden-Dienst, das ist ja Gott sei Dank heute verboten. Das ist wirklich, es ist unmenschlich, vor allem, wenn du nachts dauernd geweckt wirst. Also ich habe dann auch teilweise, ich glaube, 5 D-Mark damals verdient in Nachtdienst, musste aber auch als Hautärztin wirklich Notfälle behandeln, Diabetiker auf Station, Psychosyndrome auf Station, Blutdruckkrisen, das musste ich ja alles mitmachen.
Ja.
Und es war schon krass, aber damals war das natürlich auch so eine Zeit, da war das ein Privileg, Arzt zu werden. Und da gab es auch viele Ärzte und da gab es Konkurrenz und man wollte Karriere machen und so. Und da waren das, es war eine andere Herangehensweise. Ich bin froh, dass heute das Thema Work-Life-Balance ein Thema geworden ist und dass auch Menschen in der Ausbildung, jüngere Menschen sich abgrenzen und ihr Privatleben, das wichtig ist, auch pflegen, aber natürlich, wenn du jetzt nicht mehr ganz die ganze Zeit am Patienten bist, siehst du nicht mehr jeden Krankheitsverlauf, wie sich so eine Krankheit entwickelt über Stunden. Ich weiß, wie ich manchmal übermenschlich lang Patientenverläufe beobachtet habe, gerade in der Neurologie, ne, wenn Druck im Gehirn ist, was da alles passiert, in welchen Stadien und dann ins CT geschoben und dann die Operation zur Entlastung und es ging und dann wieder Patient am nächsten Tag ist. Das geht so ein bisschen verloren, das heißt, so alte, dinosaurierartige Ärzte, die wirklich, die haben ja geatmet, die Medizin. Der Urlaub wurde der Medizin gewidmet, das Wochenende. Man liest nur Fachliteratur. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben heute aber trotzdem natürlich auch KI. Das ist super. Es gibt moderne Herangehensweisen. Es gibt auch das Thema Lifestyle. Ernährung wird jetzt größer bei den jungen Ärzten. Die achten auch selber auf sich und ihre Gesundheit, sind also auch durchaus vielleicht mal Vorbilder für ihre Patienten. Aber es gibt ja wie immer alles. Es gibt auch die rein technischen Ärzte, die rein Forscherärzte und dann die rein, die gemütlichen, die Genießer. Es gibt ja alles. Also unter Ärzten gibt es ja alle Charaktere. Aber eben, dass der Verlauf nicht mehr so lange beobachtet wird und dass man aber neue Werte, neue moderne Technologien einfließen lässt, das finde ich alles ganz schön gut. Und auch die Kommunikation auf Social Media machen ja viele Ärzte, finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man sich da präsentiert, dass man für Patientenfragen da zur Verfügung steht, dass man erreichbar ist auf eine andere Weise. Also das ist ja nicht alles schlecht. Es gibt auch neue, gute Entwicklungen.
Ich meine, die Medizin hat auch einfach noch einen langen Weg vor sich, auch wenn es um Intersektionalität geht, ne? Also ich meine, wenn man auch, weiß ich nicht, klassisches Thema Herzinfarkt, Männer zeigen andere Symptome als Frauen, aber auch bei der Haut zum Beispiel, ne? Bei Hautkrebs, weiße Haut zeigt Hautkrebs anders als eine schwarze Haut. Und ich glaube, das war auch lange gar nicht so krass in den Köpfen, oder? Also da passiert gerade auch viel in dem Bereich.
Also am meisten passiert ja eigentlich sogar in der Langlebigkeitsforschung und auf molekularer Ebene, Stammzelltechnologie, aber immer auch künstliche Intelligenz, die du nutzen kannst, um Daten zu analysieren und plötzlich ganz neue Therapien sich entwickeln lassen, die individualisiert, personalisiert sind. Das ist die große Chance und Hoffnung der Medizin. Und das ist aufgrund der Technologie und aufgrund der neuen Art von Medizinern und Forschern, die sowas jetzt denken können. Und wir Alten, wir staunen dann nur. Also in meinem Fach zum Beispiel, es gibt jetzt die Möglichkeit, also ich praktiziere ja in Berlin, habe ich eine große Praxis, aber ich habe auch eine Sprechstunde in Zürich. Und dort haben wir eine Klinik, wo wir, also die anderen Kollegen auch, wir sind ja mehrere, da gibt es ein Gerät, wo du dich dann praktisch nackt davor stellst und in 2 Sekunden mit 100 Kameras wirst du komplett fotografiert und jeder einzelne Leberfleck wird analysiert mit einer KI. noch ohne Mikroskopie. Und wenn dann die Maschine sagt, da ist ein bisschen schwierig, dann kannst du nochmal mit dem Mikroskop drauf gucken. Aber das hat eine ganz hohe Treffsicherheit und ist natürlich toll, weil du nächstes Jahr dich wieder davor stellst und nächstes Jahr wieder. Und den Verlauf, gerade bei Leuten mit so vielen Leberflecken, viel besser und sicherer beurteilen kannst und dann für noch mehr Patientensicherheit sorgen kannst. Also das finde ich schon ganz cool, was sich da so tut. Und ich freue mich auf diese medizinische Zukunft. Und ja, und deswegen bringt jede Medizinergeneration, glaube ich, neue Qualitäten mit sich.
Ja, voll, voll spannend. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, inwiefern dieser Wegfall der Dinos irgendwie auch das System nochmal zum Bröckeln bringt, weil niemand mehr so diese krasse Extra-Mile geht und irgendwie, ne, das war ja irgendwie so das, worauf sich irgendwie alle verlassen haben, aber man muss einfach andere Wege gehen und eine KI ist dann natürlich einfach ein gewonnener Zusatz, der das vielleicht auch so ein bisschen abpuffert, ne?
Und den wir auch brauchen. Also ich hatte ja vorhin von der Dokumentationsassistenz per KI gesprochen, aber du kannst natürlich auch zunehmend Diagnostik ohne Arzt machen auf dem Lande oder von weit entfernten Stellen und dann mit Robotertechnik diesen Menschen operieren. Also es ergeben sich eben auch neue Entwicklungen, auch aus der Not heraus, dass du weniger Personal hast, weniger Fachkräfte. Kann sich aber auch ganz viel Neues entwickeln. Zum Beispiel auch Pflegeroboter, dass die Pflegenden sich mehr um das Menschliche wieder kümmern können und praktisch der Waschvorgang oder der Essensausteilvorgang oder der Bettenaufbereitungsvorgang oder der Patienten durchs Hausschiebevorgang durch Roboter gemacht werden kann. Und dann hat man vielleicht mehr Zeit, sich wieder zu unterhalten. Oder auch, dass man jetzt Arzneimittel maschinell, in China habe ich das gerade gesehen, dem Patienten verteilt, morgens, mittags, abends, welche Tabletten, dass das ein Computer macht, anhand der Daten, die vorher eingegeben worden sind. Da gibt es vielleicht auch weniger menschliche Irrtümer. Und das kann auch zu einer gesteigerten Sicherheit der Patienten führen, weil wenn du im Nachtdienst irgendwie müde bist und Patiententabletten stellst, da kannst du dich auch mal vertun. Und dann kann es auch zu Nebenwirkungen kommen. Das ist leider nicht so selten.
Ja, super, super spannend, was sich jetzt da in der Zukunft noch alles entwickeln wird. Jael, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir sind am Ende angekommen. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Also ich habe viele Bücher geschrieben. Das Buch, was wir gerade besprochen haben, Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen, ist eine Mischung aus ernst und unterhaltsam und gibt viele Tipps. Ist zu Corona-Zeiten tatsächlich erschienen und hat viele Menschen, glaube ich, berührt, ist aber ganz anders als jetzt meine anderen Medizinbücher, wo es um Haut geht, Hautgesundheit und Ernährung und gesunde Langlebigkeit und Körpertabus. Das ist so ein bisschen Ausnahme, aber es war mir so ein Herzensthema, also diese besondere Beziehung, also das Rezept dafür sozusagen zu schreiben. Ansonsten bin ich auf Instagram und auch auf anderen sozialen Medien, aber da bin ich irgendwie am liebsten. Und ich habe auch einen Podcast bei der Techniker Krankenkasse. Das ist der Podcast Ist das noch gesund? Der ist seit über 6 Jahren immer so in den Top 10 der Medizin-Podcasts in Deutschland, wo wir unterschiedliche Körper, aber auch viele psychische Themen behandeln. Wir sehen im Moment, dass eine große Not ist, nicht nur Körperkompetenz, sondern auch seelische Zustände irgendwie zu regulieren. Also vielen Menschen geht es seelisch nicht gut. Da gibt es auch seit Corona ganz besonders ganz viel Bedarf, auch an Therapeutenplätzen, die es nicht gibt. Und da versuchen wir auch Antworten zu geben. Und ich liebe es, mit Journalisten zu sprechen, so wie dir, aber auch mit verschiedenen ärztlichen Kollegen, weil jeder mal eine neue Brille, eine neue Perspektive einbringt. Und am Ende tut es allen Patienten und einem selber natürlich auch gut, sich weiterzuentwickeln.
Absolut, sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.